Ich möchte ganz besonders die begrüßen, die nicht da sind, aber den Podcast lesen, die krank zu Hause sind. Wir haben ganz viele Kranke. Und ich sollte da einfach grüßt werden von daher. Ein Kollege hat seinem Freund mal ein neues Testament gegeben. Nach einer Weile hat er ihn gefragt, wie ist das gegangen mit dem Lesen von dem Neuen Testament? Wie findest du? Der Kollege hat gesagt, ich weiss nicht so ganz genau, am Anfang die Geschichte von Jesus, viermal das Gleiche. Aber am Schluss, Science Fiction, das ist richtig gut. Ein grosser Teil der Offenbarung ist tatsächlich in der Literaturgattung von den apokalyptischen Bildern. Es tut unser Kopfkino in Gang setzen. Um einen Eindruck von einem Film überzukommen, ist es interessant zu wissen, wer der Hauptdarsteller ist. Die Offenbarung umreißt ebenfalls in eindrücklichen Bildern den Verlauf der Weltgeschichte. Doch bevor es richtig losgeht, wird der Hauptdarsteller porträtiert. Bei wichtigen Personen steht jeweils hinter dem Namen die Lebensdaten. Zum Beispiel, ich habe euch ein paar aufgeführt. Könnt ihr mal lesen, der Martin Luther, der Gandhi, Luther King, Ferdi Kübler, erst gerade kürzlich gestorben. Und dann Jesus. Bei Jesus steht hinten in Klammern Alpha bis Omega. Alpha ist der erste und Omega der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Der Johannes schreibt, es ist ein Jahresvers, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Damit drückt er aus, dass er souverän über Anfang und Ende der Weltgeschichte herrscht und über alles, was zwischen ihnen geschieht. Dreimal steht in dem ersten Kapitel, dass Jesus ist, dass Jesus immer war, und dass er noch kommen wird. Der erste Gedanke, Jesus ist. Jesus ist. Ist er nicht von den Römern circa im Jahr 33 nach Christus gekreuzigt worden? Schon. Aber im Vers 18 wird bestätigt, ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Paulus bläst im 1. Korinther 15, Vers 20 das gleiche Horn, wenn er sagt, nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Das bedeutet natürlich auch, dass noch weitere Folgen werden. Wenn er als Erster auferstanden ist, werden noch weitere Folgen. Auf das warten wir. Erster Gedanke, Jesus ist der zweite Jesus, war immer. Das bringen wir mit unserer Vorstellungskraft nicht mehr zusammen. Jesus ist das Wort, wo das durch das Gott die Welt geschaffen hat. Wenn es geheißen hat, im ersten Vers von der Bibel, dass Gott gesagt hat, es werde Licht, dann ist Jesus das Wort, das gesprochen worden ist, das passiert ist, was sich materialisiert hat. Im Evangelium von Johannes heißt ganz am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott, durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Jesus hat nicht nur durch sein Wort alles geschaffen, sondern im Kolosser steht, dass Jesus durch sein Wort auch die Welt erhaltet. Er hat es geschaffen und er erhaltet die Welt. Gottes Wort ist da, wo auf dieser Welt die ganze Materie vernetzen tut und zusammenbringt. Ganz tief unten, dort wo die Forscher schon gar nicht mehr hinkommen, dort ist Gottes Wort, wo alles zusammenhebt. Und wenn Gott sein Wort aus dieser Welt zurückzieht, dann wird sich alles im Nichts auflösen. Jesus ist schon gewesen, bevor Gott die Zeit geschaffen hat. Er ist außerhalb von Zeit und Raum. Leider geht bei solchen Gedanken unser Gehirn in Streikzustand. Aber es kommt noch besser, denn Jesus ist nicht nur das Alpha, sondern er ist auch das Omega. Er ist der Ursprung und das Ziel von allem, was es gibt auf dieser Welt. Jesus wird kommen. Der nächste tiefe Einschnitt in dieser Weltgeschichte, der passieren wird. Was die Heilsgeschichte, die Geschichte von Gott mit dieser Welt anbelangt, ist in Vers 7 beschrieben. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels. Und alle werden ihn sehen. Jesus kommt nicht nur wieder, sondern er ist lebendig für immer und ewig. Jesus wird ewig leben. Er ist der, der alles überdauert. Und ich weiß, dass das ja, für unseren Kopf nicht wirklich zu verständlich ist. Ich möchte das mit einem Bild mal aufzeigen, was das bedeuten könnte. Es ist ein bisschen klein, aber es ist der Globus. Die Weltkugel. Da gibt es einen Äquator. Und am Äquator kann man vielleicht am besten zeigen, wie die Tageszeiten durchgehen, oder die Stunden. Das bedeutet, dass wenn es in Afrika vielleicht Mittag um 12 ist, dann ist auf der anderen Seite da im Ozean ist es die Nacht um 12. Das ist die Zeit. Auf der Länge, auf der Breitegrad. Und von jeder Zeit geht ein Längengrad zum Nordpol. Da kommen im Prinzip die verschiedenen Zeiten alle miteinander zusammen hier oben. Habt ihr gewusst, dass es im Nordpol keine Tageszeiten gibt? Es gibt keine Tageszeit im Nordpol. Ich darf noch mal glauben, ich habe es extra noch mal googeln, um ganz sicher zu sein, dass ich nichts sage, was nicht stimmt. Das bedeutet, dass dort Mittag um 12 Uhr und Nacht um 12 Uhr ein Punkt zusammenkommt. Dort ist Gott. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass dort die Weltgeschichte abläuft, auf dem Äquator. Da ist vielleicht der Start der Welt, wo Gott die Welt geschaffen hat, und da ist da, wenn er wiederkommt. Und alles läuft bei Gott ein Punkt zusammen. Vielleicht ist das eine kleine Hilfe zum Vorstellen, was es bedeutet, außerhalb von Zeit und Raum zu sein. Gott ist im Nordpol. Nicht geografisch gesehen, bildlich gesehen. Und da kommen alle Zeiten zusammen. Vor allem ist immer jetzt. Und darum kann ich euch versprechen, dass die Ewigkeit nicht langweilig sein wird. In der Ewigkeit sind wir bildlich gesprochen, alle im Nordpol. Gott sei Dank nur bildlich gesprochen. Und es wird nicht langweilig sein, weil wir sind außerhalb von Zeit und Raum. Das ist das, was bedeutet, dass Gott Alpha und Omega ist. Er überstrahlt alles, er ist der alles Überdauernde. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist nicht ein Geschöpf, sondern er ist Gott, der alles geschaffen hat. Und dann kommt der Johannes Jesus das Gesicht über im Kapitel 1. Er sieht ihn und er kennt ihn. Und ich habe mir überlegt, ob wir ihn auch erkennen würden, wenn wir ihn sehen. Als erstes erkennt er seinen Aufenthaltsort und das ist nicht der Nordpol. Er ist nicht der ferne, unnahbare Gott, sondern er steht mitten unter den Leuchtern, Vers 13. Die Bedeutung von dem wird im Vers 20 erklärt, das heißt, die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Die Gemeinden werden zwar alle namentlich erwähnt, die sieben Gemeinden in damaligen Kleinasien, heutige Türkei. Das sind die sieben Gemeinden. Die Zahl sieben bedeutet Vollkommenheit und Gesamtheit. Das bedeutet, dass Jesus in seiner Gemeinde lebt, auch mitten unter uns. Das ist sein Aufenthaltsort. Bei den Menschen, die ihr Leben mit Gott teilen und in einer Beziehung sind mit ihm. Und dann kommt noch ein Bild über, und das wollen wir mal anschauen. Zuerst sein Aussehen. Da heisst es, er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Das ist das, was er gesehen hat. Das ist mein König, haben wir vorgesungen. Das ist mein König. Es ist das Bild von einem erhabenen König. Nur die Könige haben Kleider gehabt, die bis über die Füße nicht gegangen sind. Aber auch der hohe Priester hat ein solches Gewand getragen im Heiligtum. Er ist der König und er ist der Priester. Als Hohepriester ist er der Stellvertreter für Gott und sichert uns Gottes Vergebung zu. Gleichzeitig ist er der Stellvertreter für die Menschheit und tritt vor Gott für uns ein. Das Zweite, was er sieht, ist, sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Schau mal raus. So weiß sind seine Haare gewesen. Nicht, weil er im Napoli oben wohnt und die Haare eingefahren wären oder so. Auch nicht, weil er uralt ist. Manchmal wird der Gott dann so dargestellt auf Bildern und dann wird er als ganz alter Mann dargestellt. Aber die alten, die weißen Haare, die bedeuten nicht sein Aussehen, sondern wie er ist. Die Offenbarung zeigt uns Jesus, wie er ist und nicht, wie er aussieht. Zu der Zeit, wo da geschrieben worden ist, sind weiße Haare etwas Positives gewesen. Das ist geschätzt worden. Eine ähnliche Vision hat Daniel bekommen. In Daniel 7 ist die beschrieben, die Prophetie, die er bekommen hat. Dort hat er auch einen alten Mann gesehen mit weißem Haar. Und dort war es Gott Vater gewesen. Und damit ist nicht ein zahnloser, harmloser Opi gemeint, sondern der ewige Gott. Weiße Haare sind in der damaligen Zeit sehr geschätzt gewesen und sind mit Weisheit gleichgesetzt worden. Es gibt kein weiseres Wesen als Jesus Christus, sagt das Bild aus. Er ist der König von allen Königen. Er ist der Priester. Er ist die weiseste Person, die es je gegeben hat. Dass der Johannes den Menschensohn Jesus mit in dem Merkmal beschreibt und der Daniel Gott Vater zeigt, dass der krönte König die Herrlichkeit vom ewigen Gott widerspiegelt. Gott Vater und Gott Sohn sind sich sehr ähnlich. Zwei Naturen, ein Gott. Dann seine Ausstrahlung. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen, heisst es. Vers 14. Trotz seinem hohen Alter, seit Alpha, ist er nicht erblindet. Er schaut genau bis in unser Herz hin. Er weiß absolut alles über uns. Johannes 2,25 heißt, ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. Er sieht es. Wir werden einmal vor ihm erscheinen und er wird unser ganzes Leben kennen, wie am Flughafen. Es geht dann um unsere Motive, unsere Gedanken, um unser wirklich Innerste. Auch seine Füße haben glänzt, seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Der Daniel, Offenbarung und Daniel, die muss man ganz nahe zusammenbringen, Prophetie von Daniel und Offenbarung. Der Daniel hat auch ein riesiges Standbild gesehen, im Daniel 2, mit Füßen aus Eisen und Ton. Es war ein Bild für ein instabiles Weltreich, wodurch ein Stein zerschmettert worden ist. Das Reich, das Jesus Christus repräsentiert, ist absolut rein. Im Feuer gereinigtes Erz. Und absolut beständig. Gottes Reich ist absolut rein und beständig. Und dann heißt es, sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Die Judenchristen ist im ersten Jahrhundert vorgeworfen worden, dass sie ja gar keinen Gott haben, im Vergleich zu den Römern, oder, die hunderte von Göttern kennen und Griechen ebenfalls. Und so hat Kaiser Trajan hat mal einen Jude zu sich zitiert und ihn herausgefordert und gesagt, zeig mir deinen Gott. Darauf hat der Jude gesagt, ich zeige dir etwas, was er erschaffen hat. Doch du wirst nicht in der Lage sein, hineinzuschauen. Schau mal in die Sonne. Der Kaiser hat es nicht können. Die Sonne ist nur ein Geschöpf. Wie muss denn der Schöpfer sein? Wir sind nicht in der Lage, ihn mit unseren eigenen Augen zu sehen. Der König, vor allem der König der Erhabenen, hat einen für Menschen unerträglichen Glanz und eine Ausstrahlung. Bereits der Mose hat im Sinai, in der Wüstenwanderung, den Wunsch gehegt, Gott einmal zu sehen. Aber Gott sagt zu ihm, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Jesus bzw. Gott ist kolossal mächtig. Er ist von Ehrfurcht gebietender Ausstrahlung. Er ist absolut heilig und majestätisch. Seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Sind wir schon mal im Meer in der Ferien gewesen? Das Meer hört man permanent rauschen. Gott ist nicht der stille Gott, der sich entschieden hat, still zu sein und hin und wieder mal zu reden. Es ist permanent da. Man kann das Rauschen vom Meer zwar überlassen, aber es ist da. Und wenn jemand dieser Stimme so schenkt, wird sein Wort klar wie der Ton von einer Posaune. Beide Bilder werden gebraucht für seine Stimme. Das Meeresrauschen und Posaune. Was für eine Ermutigung. Seine Stimme ist immer da, präsent. Wenn man ihm so schenkt, wird es zur Posaune. Und dann steht noch, aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Wort ist unbezwingbar. Der Hauch von seinen Lippen ist stärker als der mächtigste Mensch oder der mächtigste weltliche Apparat, den es gibt. Von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Man sagt einmal, der Präsident von Amerika sei der mächtigste Mensch. Man ist nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht dahinter noch irgendwelche Verschwörungstheorien gibt. In der Verschwörungstheorie glaubt man, dass es dahinter noch irgendwelche Mächte gibt, die da also so alles steuern. Egal, wie es ist. Egal. Das Wort von Gott ist unbezwingbar. In dieser Vision, die Johannes auf der Insel Patmos bekommen hat, sieht er eine majestätische, eine eindrucksvolle Person. Zu mächtig für den menschlichen Verstand. Das Kapitel hat Jesus im Zentrum. Ist Jesus zentriert. Er ist es, der die Herzen erforscht. Er ist voll verzehrender Heiligkeit und unbegrenzter Weisheit. Er ist der vollkommene Priester, der für sein Volk vor dem Vater einsteht. Er ist der vollkommene König, der durch sein unbezwingbare Wort uns gegen alle Mächte verteidigt. Wie geht es auch mit dem Bild? Der Tom Skinner ist 1942 in Harlem, New York, geboren. Er war ein hartgesottener Junge, schwerst bewaffnet und mit 12, 13 Jahren bereits Anführer von einer Gang. In seiner Biografie erzählt er, wie er einmal ein Bild von Jesus gesehen hat. So ein süßes. Was es manchmal gibt, oder? Wenn man googelt, Jesus, dann sieht man so süße Bilder. So friedvoll und süß. Darauf soll er gesagt haben, ich weiß nicht, wer das ist, aber der würde keine 10 Minuten in unserer Nachbarschaft überleben. So einen Jesus hätte er nicht wollen. Später hat er den wahren Jesus kennengelernt und hat bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1974 als Evangelist geschafft. Was für eine Vorstellung hast du von dem Jesus? Von Jesus? Könnte dein Jesus 10 Minuten überleben in Harlem? Ist dein Jesus in der Lage, dein Leben richtig zu führen? Ist er stark genug, dein König zu sein? Ist er in der Lage, die Welt das Ziel zu bringen? Hey, ich hoffe ganz fest, dass unsere Vorstellung von Gott heute nochmal gesprengt wird. Dass wir von dem friedvollen, süßen Jesus noch ein bisschen wegkommen. Und der majestätische, der Heilige, der Jesus sehen, wie er ist, wirklich ist. Oder ist ein bisschen mehr, wie er ist. Der Ludwig Feuerbach war im 19. Jahrhundert ein deutscher Philosoph und ein Religionskritiker. Er sagt, dass Gott letztlich nur ein Wunschbild von der Hoffnungen und Sehnsucht der Menschen sei. Projiziert von den Menschen aus ihrer Sehnsucht raus. Gott sagt also das, was der Mensch gern sein wird, aber nicht ist. Gott ist damit ein überhöhter Mensch, eine Macht, die scheinbar nicht greifbar ist. Er sagt, der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Geht umgekehrt, oder? Er hat gesagt, der Mensch hat Gott geschaffen. Gott gibt es gar nicht, den gibt es nur in den Vorstellungen. Gott, der Mensch ist mit sich selber nicht gegangen, darum hat er einen Gott geschaffen. Das ist nur eine Idee, eine Utopie. Und ich glaube, er hat so oft recht. Dass der Jesus, mit dem wir leben, dass der oft einfach nur ein Wunschbild ist, das wir haben. Wenn wir Gott nach unserem Bild machen, dann ist er eine erbärmliche Kreatur, bestenfalls mit Helfersyndrom. Fühle ich mich schlecht, muss ich mir helfen, komme ich selber zu gut recht, kümmert es mich nicht. Einen solchen Gott kann man nur kommandieren und vor der eigenen Karre spannen. Aber der ist harmlos und zahnlos. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich während meiner Tech-Zeit mein bester Freund war Bergführer. Und da haben wir ein paar Abenteuer miteinander erlebt. Einmal sind wir in Bergell klettern. Wir sind auf die Spitze von einem Berg geklettert. Das bin nicht ich. Das ist die Fiamma. Ich weiß nicht, der eine Christin, du kennst das sicher. Die Flamme, oder? Die Fiamma. Dort hat es noch mehr so Spitzen. Und wir sind auf so eine Spitze auf, die nicht ganz so schwierig ist wie die Fiamma. Aber als ich dort oben war, dann ist mir so etwas ähnlich vorgekommen, wie bei der Bild, die ich da anschaue. Es ist überall einfach nur kilometerweise runtergegangen. Der Anblick vom Gipfel auf die fantastische Bergwelt hat mir fast den Atem weggenommen. Ein ähnliches Gefühl habe ich erlebt, als ich einmal bei den Cliffs of Moher in Irland auf dem Bauch zur Kante gekrochen bin. Von wo aus man über 200 Meter können Cliffs aber ins Meer schauen, im Atlantischen Ozean. Das sind so atemberaubende Momente, bei denen das vegetative Nervensystem fast kollabiert. Wenn man bedenkt, wie viel atemberaubender der Schöpfer sein muss, erstaunt die Reaktion von Johannes nicht. Vers 17. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Wen wundert's? Was sind wir Menschen im Vergleich mit dem ewigen Gott, dem Alpha und Omega? Der Jesaja sagt, Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blume welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Was für eine schöne Bildersprache. Um zu zeigen, wer Gott ist und wer wir sind. Und ich empfehle uns allen von ganzem Herzen nicht, unseren eigenen Jesus irgendwo an zu projizieren und dem nachher zu folgen. Das lohnt sich nicht. Schade um Zeit. Wenn wir es in unserem Leben mit dem wahren Gott und nicht einfach nur mit einem Wunschbild zu tun hätten, würden wir anders leben. Unser grösster Wunsch wäre es dann, ihm zu gefallen und ihn den ganzen Tag anzubeten. Darum haben die Offenbarung, dort in diesen Kapiteln, sieht man ja die Anbeter vor dem Thron. Wenn der Gott einmal siehst, wer er wirklich ist, dann kannst du nichts mehr anderes als ihn anbeten. Es wird so sein. Es wird an dir so gehen. Wir würden vor Glück fast zerplatzen. Und dann heißt es weiter, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, also der Johannes redet da, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Es war im Jahr 2016. Da war im Limmataler Gefängnis der syrische Häftling Hassan Kiko. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Im gleichen Gefängnis war eine Aufseherin, die Angela Magdici, die eine Beziehung mit dem aufgebaut hat, mit dem Häftling. Und wenn die Beziehung genug tragfähig war, hat sie mit dem Häftling fliehen können, weil sie hat die Schlüssel gewählt hatte. Jesus hat die Schlüssel vom Tod und vom Totenreich. Das ist der Einzige. Ich kann Dietrich nicht. Jesus hat Schlüssel vom Totenreich. Vom Tod und vom Totenreich. Das bedeutet, er kann im Tod etwas ändern. Wer mit ihm in Verbindung tretet, so wie die zwei im Gefängnis, oder? Ist mit dem verbunden, der die Schlüssel gewählt hat für die neue Welt. Die Schlüssel gewählt für die neue Welt und kann fliehen aus dem Gefängnis. Ins Leben. Bei diesen zwei ist es nicht so lange gegangen, sie sind bald wieder in Haft gewesen, weil sie es nicht das Recht hatten, zu stürmen. Jesus hat das Recht erworben, uns in die neue Welt zu führen, weil er den Preis mit seinem eigenen Leben bezahlt hat. Was für ein Vorrecht, dass wir durch Jesus Christus das Angebot von der vollen Sündenvergebung haben. Sündenvergebung bedeutet, dass die Beziehung mit Gott wieder möglich wird. Das macht den Weg zu Gott frei. Wir machen den Weg frei, sagt die Raiffeisenbank. Da macht Jesus auch den Weg frei zu Gott. Im Vers 7 heißt es, dass alle Völker der Erde werden um ihn trauern. Wenn Jesus mit den Wolken vom Himmel kommt, warum trauern? Weil dann den Menschen schlagartig bewusst wird, dass sie das Angebot von Jesus Christus abgelehnt haben. Wer mit Jesus lebt, braucht im Hinblick von seiner Gegenwart und Zukunft keine Angst zu haben. Bei der Offenbarung geht es nicht um die Frage, wie wir gut durch die Wirtschaftskrise kommen. Es geht auch nicht um die Frage, wie meine Ehe romantischer wird. Auch nicht um die 10 Wege zum Glück. Das Thema ist Jesus Christus und die Frage, wie wir durch diese Zeit durchkommen, sodass wir einmal vor ihm stehen, niederfallen und ihm danken, dass er uns gerettet hat. Und unterwegs haben wir eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, nämlich zu leuchten, indem wir Gottes Strahlkraft reflektieren. Glauben, wie es letztes Jahr geheißen hat. Ich habe hier eine schöne Uhr. Das ist eine Solaruhr. Die läuft immer, weil sie genug Sonne überkommt. Und jetzt im Winter, wenn es so viel dunkel ist, ich beim Velofahren, ich mir mal den Händchen ein bisschen führen, dass die Sonne drauf leuchtet. Das ist ein Geheimnis. Die läuft Tag und Nacht, Jahre, weil sie genug Sonnenlicht überkommt. Wir auf dieser Welt haben den Auftrag zum Leuchten und unsere Aufgabe ist es, immer wieder eine Sonne auszusetzen. Damit wir genug Energie bekommen, um unserem Alltag zu leuchten. So einfach ist es Christsein. Sich der Sonne aussetzen, er strahlt wie die Sonne. Und dann das in die Welt reflektieren. Und so heißt es in Philipper 2, Vers 15, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und besonders danke ich dir, Vater im Himmel, dass wir das nicht selber irgendetwas tun müssen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du mit deiner Ausstrahlung, mit deinem hellen Licht uns alles gibst, was wir brauchen auf dieser Welt. Und ich möchte dir Danke sagen für die Schlüsselgewalt, die du hast. Und dass wir mit dir in die Beziehung treten dürfen. Dass wir deine Schutzbefohlenen sind, wo du in die Freiheit führst. Weil du die Schlüsselgewalt hast vom Tod und vom Totenreich. Dir wollen wir dir geben. Und dich von ganzem Herzen bitte, dass du unseren Horizont nochmal öffnest, nochmal aufmachst, grösser machst. Dass wir von dem erbärmlichen Jesus wegkommen, wo du gar nicht bist. Und dich als König und Majestät gesehen, so wie du wirklich bist. Amen.